SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Der Bundesrat will Leute nicht besser schützen, die auf Unregelmäßigkeiten am Arbeitsplatz hinweisen. Die US-Großbank JP Morgan tut Buße in der Höhe von 13 Milliarden Dollar. Dafür ist das Verfahren um faule Hypotheken vom Tisch. Der deutsche Kabarettist Dieter Hildebrandt ist tot. Er starb 86-jährig an Krebs. Um 13 Uhr, dem jungen Magnus Carlsen gehört nach der Schachgegenwart auch die Schachzukunft.
Ja, in dem Fall zeichnet sich das wirklich ab. Es ist damit zu rechnen, dass der Carlsen 10, 15 Jahre lang dominieren wird.
Sagt der Schachexperte André Beer und sagt warum im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Simon Loy. Schönen Mittag. Die Nachrichten hat Daniel Hubacher.
Der Bundesrat tut sich schwer mit dem Thema Whistleblower. Nach viel Kritik in der Vernehmlassung schlägt er dem Parlament nun vor, den Kündigungsschutz eines Mitarbeiters, der auf Unregelmäßigkeiten an seinem Arbeitsplatz hinweist, nicht auszubauen. Eine Meldung soll nur dann rechtmäßig sein, wenn sie zuerst an den Arbeitgeber und erst anschließend an eine Behörde erfolgt. Den direkten Weg an die Öffentlichkeit will der Bundesrat möglichst verhindern. In erster Linie soll der Arbeitgeber die Möglichkeit haben, selbst gegen Unregelmäßigkeiten vorzugehen und diese zu beseitigen, argumentiert der Bundesrat. Der Bundesrat setzt die Verordnung zur sogenannten Minderinitiative per 1. Januar 2014 in Kraft. Damit wird der entsprechende Artikel in der Bundesverfassung umgesetzt, und zwar 2 Monate früher als gefordert. Generalversammlungen von börsenkotierten Unternehmen werden somit jährlich über die Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder abstimmen. Diese Abstimmungen sind bindend. Abgangsentschädigungen sind künftig verboten. Die Schweizer werden immer reicher. 374.000 Franken, so viel Vermögen hat theoretisch jede in der Schweiz wohnhafte Person. Zusammengezählt kletterte das Reinvermögen der privaten Haushalte letztes Jahr um fast 6,5% auf über 3.000 Milliarden Franken. Grund für den Reichtum sind die steigenden Börsenkurse und Immobilienpreise, wie die Nationalbank mitteilt. Allerdings haben im letzten Jahr auch die Schulden um 4% zugenommen. So schulden Schweizerinnen und Schweizer fast 700 Milliarden Franken an Hypothekarkrediten. Die Regierung Indonesiens will die Beziehungen zu Australien einfrieren, das sagte Präsident Yudhoyono in einer Radio- und Fernsehansprache. Hintergrund sind die mutmaßlichen Abhöraktionen Australiens gegen indonesische Regierungsmitglieder. Unter anderem sollen die militärische Zusammenarbeit und auch der Austausch von Geheimdienstinformationen eingestellt werden. Laut einem Militärsprecher sollen die Maßnahmen Anfang 2014 in Kraft treten. Nach den Unwettern und Überschwemmungen auf Sardinien haben 2.300 Menschen die Nacht in Notunterkünften verbracht. Bei den heftigen Regenfällen und Überschwemmungen auf der italienischen Mittelmeerinsel kamen mindestens 16 Personen ums Leben. Am schwersten betroffen ist die Stadt Olbia im Norden der Insel. Dort traf am Abend Ministerpräsident Letta ein und versprach 20 Millionen Euro Soforthilfe. Die Zahl der Todesopfer nach dem Sturm Haiyan auf den Philippinen steigt weiter an. Laut neuesten Angaben der Behörden sind es nun 4.000. Außerdem würden 1.600 Menschen noch vermisst. Die Glückskette hat bisher insgesamt über 10 Millionen Franken Spenden für die Opfer des Taifuns gesammelt. In die Korruptionsaffäre um die Zürcher Stadtpolizei könnten mehr Beamte verwickelt sein als bisher angenommen. Nicht gegen 5, sondern gegen 11 Angehörige der Sittenpolizei läuft ein Strafverfahren. Das meldet die Neue Zürcher Zeitung und beruft sich auf die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft. Die zusätzlichen Verfahren würden wegen Verdachts auf passive Bestechung bzw. Vorteilnahme geführt. Die industriellen Werke Basel, IWB, haben in Frankreich Anteile an 2 großen Solarkraftwerken erworben. Mit über 80% übernehmen die Basler Stadtwerke damit den größten Teil der beiden Anlagen in Südfrankreich. Sie sind bereits in Betrieb und liefern jährlich rund 20 Millionen Kilowattstunden Strom. Mit der Übernahme werden die IWB laut eigener Mitteilung zu einem der größten Solarstromproduzenten der Welt, der Schweiz. In München ist der Kabarettist Dieter Hildebrandt, 86-jährig, gestorben. Erst gestern war bekannt geworden, dass Hildebrandt an Krebs erkrankt war. Hildebrandt war einer der einflussreichsten Kabarettisten Deutschlands. Er sprach auch über den Tod, zum Beispiel anlässlich seines 80. Geburtstags.
Ich glaube, dass man wirklich ohne PIN-Code nicht hineinkommt. Es ist in der Tat dann auch so, dass man vorsichtig sein muss. Man darf nicht alles vererben, weil wenn man da oben hinkommt, die Miete wird teuer werden, glaube ich.
Bekannt wurde Hildebrandt als Mitbegründer der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Während Jahrzehnten arbeitete er auch immer wieder für das deutsche Fernsehen, wo er unter anderem mit der Sendung Scheibenwischer Erfolge feierte.
Gleich 12.36 Uhr, Rendezvous. Gleich mehr zum Whistleblower-Entscheid des Bundesrats. Dann ganz schön dreist. Die US-Bank JP Morgan hat ihren Kunden ganz bewusst schlechte Produkte verkauft und zahlt dafür nun einen hohen Preis. Doch Banker kommen keine an die Kasse. Wenn der radioaktive Ernstfall geprobt wird.
Ich bin im verstrahlten Gebiet, ich muss Kontaktstelle früh kontaktieren. Da.
5, 4, 3, 2, 1... Hä? Bitte durchgehen.
Besuch auf der Messstation. Aus 5 wurden 11 angeschuldigte Polizisten. Was sind das für Sitten bei der Zürcher Sitte? Schließlich Kleopatra und die hausgemachten Probleme. Warum der Sturm auf Sardinien anrichten konnte, was er angerichtet hat. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.270 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 23,22 gehandelt und der Dollar zu 91,09 Rappen. Das Wetter heute und morgen ist es meist grau. Es fällt ab und zu Regen oder oberhalb von 300 bis 700 Metern auch Schnee. Im Süden fällt zum Teil kräftiger Regen oder Schnee. Heute bis 1.000, morgen dann bis gegen 600 Meter. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden um 3, im Süden um 8 Grad.
Whistleblower, das sind Menschen wie der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden, der mit vertraulichen Informationen an die Öffentlichkeit ging. Auch in der Schweiz gibt es solche Menschen, die Missstände an ihrem Arbeitsplatz öffentlich machen. Hierzulande war bisher umstritten, wann Whistleblower an die Öffentlichkeit dürfen. Jetzt hat der Bundesrat entschieden und gibt den Whistleblowern einen sehr engen Spielraum. Dominik Meyer.
Wie umgehen mit Whistleblowern? Heute ist das kaum geregelt. Die Regeln, die der Bundesrat jetzt vorschlägt, machen es schwierig für Whistleblower. Angestellte dürfen nur in den allerseltensten Fällen brisante Enthüllungen aus ihren Firmen, Fälle von Korruption zum Beispiel, legal an die Öffentlichkeit bringen. Bassem Sein vom Bundesamt für Justiz umschreibt den Vorschlag des Bundesrats klipp und klar.
Man kann sagen, es ist restriktiv, das kann man sagen, ja.
Restriktiv, streng sind die Regeln. Zuerst muss ein Angestellter einen Missstand dem Arbeitgeber selbst melden. Nur wenn die Firma nichts unternimmt, darf der oder die Mitarbeiterin zur Polizei gehen. Und der letzte Schritt, der Gang an die Öffentlichkeit, ist nur dann erlaubt, wenn Polizei oder Staatsanwaltschaft den oder die Mitarbeiterin nicht rechtgemäß informieren über den weiteren Verlauf des Falls. Es sind strenge, firmenfreundliche Regeln. Der Bundesrat reagiert damit auf Kritik aus der Wirtschaft und von bürgerlichen Politikern. Ursprünglich nämlich hatte der Bundesrat den Arbeitnehmern mehr Rechte geben wollen. Sie hätten an die Öffentlichkeit gehen dürfen, wenn die Polizei ungenügend reagiert hätte auf eine Meldung von ihnen. Wäre ihnen dann gekündigt worden, hätten sie ein Recht gehabt auf eine Entschädigung. Von dieser Regelung sei der Bundesrat abgekommen, sagt Bassem Sein vom Bundesamt für Justiz. Ein Angestellter dürfe nicht einfach so entscheiden, ob die Reaktion von Polizei oder Staatsanwaltschaft genüge.
Es ist nicht die Aufgabe der Arbeitnehmer, die Arbeit der Behörden zu beurteilen oder zu korrigieren.
Es gehe schließlich um viel. Es könne den Firmen stark schaden, wenn Mitarbeiter mit vertraulichen Informationen an die Öffentlichkeit gingen. Daniel Josic ist enttäuscht vom Bundesrat und seinem Kurswechsel. Der SP-Nationalrat kämpft seit längerem für die Rechte von Whistleblowern.
Der Whistleblower muss die Möglichkeit haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben ja verschiedene Fälle gesehen, wo Gott sei Dank ein Whistleblower den Mut hatte, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil die Behörden nicht reagiert haben.
Man müsse sich fragen, wie ernst es dem Bundesrat sei im Kampf gegen Bestechung in der Wirtschaftswelt.
Das ist sehr unglaubwürdig, Bei der Korruption rechnet man mit einer extrem hohen Dunkelziffer. Um das aufzudecken, braucht man Whistleblowing. Zum Whistleblowing will man offenbar nicht Ja sagen und deshalb sind das alles Lippenbekenntnisse.
Scharfe Kritik von SP-Nationalrat Josic. Ob es beim strengen Umgang mit Whistleblowern bleibt, entscheiden Josic und seine Kollegen im National- und Ständerat. Sie sind jetzt am Zug.
Wenn eine US-Bank bisher gestand, ganz bewusst Hypothekenkäufer getäuscht und so die Finanzkrise verursacht zu haben, dann kam die Bank bis jetzt gut davon. Vergleiche mit der US-Justiz waren günstig zu haben. Jetzt aber muss die US-Großbank JP Morgan 13 Milliarden Dollar bezahlen, um nicht verurteilt zu werden. Ziehen die Justizbehörden nun die Schrauben an? USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
13 Milliarden Dollar tönt auch viel. Und es ist auch viel im Vergleich zu früheren Deals zwischen Finanzinstituten und den US-Justizbehörden. Die Justiz reagiert damit auf die Kritik, die Banken seien zu mächtig, um bestraft zu werden. Peter Henning, Rechtsprofessor an der Wayne State University in Detroit, bestätigt. Das Justizministerium tritt aggressiver auf. Der Betrag ist höher als anfangs erwartet, sagt Henning, der früher für die Börsenaufsicht und das US-Justizministerium arbeitete. Die 13 Milliarden sind für JP Morgan zwar spürbar, aber durchaus verkraftbar. Sie entsprechen der Hälfte des letztjährigen Gewinnes der Bank. Zudem hat sie 23 Milliarden für laufende Verfahren zur Seite gelegt. Peter Henning sagt,
they've already set that money aside and the market has been quite aware of this.
Sie hätten das Geld bereits gespart und die Akteure auf den Finanzmärkten hätten diesen Deal erwartet. Dass die Zahlung die Bank nicht ruiniere, sei klar, sagt Brandon Garrett, Rechtsprofessor an der Universität in Virginia. Das sei auch nicht das Ziel. Wir möchten nicht, dass die Banken bankrott gehen, sondern dass sie aufhören, Verbrechen zu begehen. Und genau das kritisiert er am Vergleich. Der sieht keine Maßnahmen vor, damit die Bank in Zukunft nicht wieder Kunden mit dubiosen Finanzpapieren hinters Licht führt. Was es brauche, sei eine Art Versicherung, dass das nicht wieder geschehe. Das sei in diesem Vergleich nicht enthalten, sagt Brandon Garrett. Das im Vergleich formulierte Eingeständnis der Bank JP Morgan, sie habe dubiose Hypothekenpapiere verkauft, ist äußerst vage formuliert. Damit es nicht für andere Rechtsfälle gegen JP Morgan anwendbar ist. Und es übernimmt kein Banker Verantwortung. Das ist bezeichnend. Seit der Finanzkrise hat die US-Justiz noch keinen hochrangigen Bankangestellten angeklagt. Dennis Kelleher setzt sich für die Nichtregierungsorganisation Better Markets für strikte Bankenregulierung ein. Er sagte auf dem Fernsehsender MSNBC,
What really has to happen here is that people on Wall Street, real people, executives, officers, directors, supervisors have to be held accountable.
Was geschehen muss, ist, dass CEOs und Chefs strafrechtlich verfolgt, gebüßt werden sowie ein Berufsverbot erhalten, so wie es mit allen anderen Menschen geschieht, wenn sie kriminell werden.
If that is not punished, then punished clearly at the individual level and at the CEO, supervisor and executive level, you're going to see it happen all over again. And why not?
Wenn sie nicht belangt würden, würden sie einfach weitermachen. Und warum nicht? Die Straffreiheit setze falsche Anreize, sagt Dennis Kelleher. Und daran ändere der 13-Milliarden-Vergleich JP Morgans mit den Behörden wenig. Solange kriminelle Machenschaften der einzelnen Banker unbestraft blieben, drohe die nächste Finanzkrise eher früher als später.
Ein Bericht von Priscilla Imboden. JP Morgan zahlt den US-Behörden also 13 Milliarden Dollar und kauft sich damit frei. Die Schweizer Großbanken, die haben ja auch mitgemacht in diesem Hypothekengeschäft. Ich fragte Wirtschaftsredaktor Jan Baumann, müssen UBS und CS nun auch Milliarden zahlen?
Die Schweizer Großbanken, die kommen sicher nicht ungeschoren davon, so viel lässt sich sagen. Der Grund, sie haben ähnliche Deals gemacht mit faulen Krediten wie JP Morgan und wie viele andere Banken in den USA. Aber, und das ist wichtig, wir sprechen im Fall von UBS und CS von kleineren Dimensionen. Sie waren längst nicht so aktiv im Geschäft mit Immobilienkrediten wie der Branchengigant JP Morgan. Die UBS räumt ja ziemlich schnell die Rechtsfälle auf derzeit. Sie hat ja schon einen Vergleich abgeschlossen mit den US-Behörden rund um eben solche faulen Hypothekarkredite. Kommt da nun noch mehr zu auf die UBS oder war es das?
Ja, also 885 Millionen Dollar hat die UBS bereits hingeblättert in einem Vergleich. Da ging es um einen Streit mit den US-Immobilienfinanzierern Fannie Mae und Freddie Mac. Das sind die zwei Häuser, mit denen sich jetzt auch JP Morgan geeinigt hat. Bei der UBS ist das Kapitel deswegen aber noch nicht abgeschlossen. Andere Streitigkeiten wegen Immobilienkrediten muss die Bank in den USA erst noch hinter sich bringen.
Und wie sieht's aus mit der CS?
Und die CS, sie ist in der ganzen Sache sogar noch weniger weit. Sie sitzt quasi erst im Wartezimmer bei den amerikanischen Behörden. Und so einen Vergleich wie die UBS, den hat die CS bislang noch nicht erzielt.
Das waren Einschätzungen von Jan Baumann von der SRF Wirtschaftsredaktion im Rendezvous. Was ist, wenn nach einem Unfall in einem Atomkraftwerk eine radioaktive Wolke über die Schweiz zieht? Ein Szenario, das in der Schweiz alle paar Jahre geübt wird. Dazu gehört auch eine Beratungsstelle, wo Menschen messen können, ob sie radioaktiv verstrahlt worden sind. Alex Moser war im aargauischen Rainach, wo diese Beratungsstelle heute Morgen getestet wurde.
Ich bin im verstrahlten Gebiet, ich muss Kontaktstelle auf euch kontaktieren. Da.
5, 4, 3, 2, 1. Bitte durchgehen.
Dieser Figurant ist einer von 200, die heute am Eingang des Rainacher Schulhauses nervös auf ihre Messung warten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat das Schulhaus in ein Messzentrum umfunktioniert. Die Figuranten müssen durch ein Gerät gehen, ähnlich wie bei einem Detektor am Flughafen. Dort steht auch Pascal Rünzi von der ABC Abwehrkompanie in Schutzanzug und mit einem Mundschutz.
Wir betreuen den Portalmonitor. Wir messen sämtliche Personen, die hier zur Beratungsstelle kommen, ob wir von außen schon Kontamination feststellen können. Wenn wir jemanden Kontamination feststellen oder wenn jemand die Kleider seit dem Ereignis nicht gewechselt hat, dann schicken wir ihn zur Dekontamination.
Wer Pech hat, ist verstrahlt. Dann geht's zum Aufnahmegespräch.
Haben Sie die Jodtabletten eingenommen? Daheim?
Ja.
Sind Sie wo gewesen während dem Wolkendurchzug?
Ich bin im Haus und im Freien. Also in der Umgebung.
Okay.
Nach diesem Gespräch geht's unter die Dusche und zum Kleiderwechseln. Das Ziel ist, möglichst keine verstrahlten Partikel mehr auf sich zu tragen. Und dann wird nochmals gemessen. Dieses Mal genauer, erklärt David Maurer.
Wir machen hier eine Messung, und zwar zwei Arten von Messungen. Das eine ist eine Schilddrüsenmessung, um sicher zu gehen, dass der Patient kein Jod eingeatmet hat und die Schilddrüse mit radioaktivem Jod verseucht ist. Das zweite, was wir machen, die grosse Messanlage hier, ist, um den Körper zu kontrollieren. Um sicher zu gehen, dass der Körper nicht andere radioaktive Stoffe hat.
Und wenn die Verstrahlten dann Bescheid wissen, beginnt der psychologische Teil. Denn man rechnet damit, dass viele Leute verängstigt und verunsichert sind. Ein Care-Team ist vor Ort und beruhigt sie. Und dann gibt es auch noch ein Informationsteam.
Wir haben so eine Karte, die ihr hier seht, mit den verschiedenen Ausbreitungsgraden. Und ihr seid jetzt hier im Laufenburg, also innerhalb von dieser Zone. Und dort haben wir eine Dosisleistung von ungefähr 10 Millisievert pro Stunde abgeschätzt. Man muss dazu sagen, das ist sehr, sehr konservativ. Also wahrscheinlich ist es viel, viel weniger gewesen. Aber wir machen das natürlich im Strahlenschutz immer möglichst konservativ.
Ob solch eine Anlage bei einer echten Atomkatastrophe funktionieren würde, ist schwierig abzuschätzen. 1000 Leute können pro Tag durch diese Beratungsstelle Radioaktivität durchgeschleust werden. Es ist jedoch nur ein solches Zentrum für die ganze Schweiz vorgesehen. Kurt Münger vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz glaubt, dass dies genügt.
Es geht nicht darum, dass hier in der Beratungsstelle die gesamte Bevölkerung untersucht und beraten werden müssen. Es ist die Bevölkerung, die im besonders betroffenen Gebiet, das ist eine kleinere Einheit, das sind einzelne Gemeinden, während der Hochphase der radioaktiven Belastung sich im Freien aufgehalten hat.
Dazu haben schwangere Kinder und stillende Frauen Priorität. Mit der Übung in Rainach wird nun aber auch geprüft, ob ein Zentrum wirklich genügt. Es gibt bereits Bestrebungen, dass die Kapazität erhöht wird.
Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF, die Zeit gleich 10 Minuten vor 1. Was ist los bei der Zürcher Sittenpolizei? Letzte Woche wurde bekannt, dass gegen 5 Beamte ermittelt wird wegen Korruptionsverdachts. Und nun stehen weitere 6 Beamte im Verdacht, sie hätten sich im Rotlichtmilieu bestechen lassen. Frage nun an Roland Wermelinger von der SRF Inlandredaktion. Was ist da dran an diesen neuesten Vorwürfen?
Es gibt 6 weitere Strafverfahren gegen eine Gruppe von Sittenpolizisten. Die sollen sich letztes Jahr von einem Milieuwirt aufs Oktoberfest auf dem Zürcher Bauschänzli eingeladen haben lassen. Das hat man quasi mit aufgedeckt, als man gegen 5 Kollegen intern ermittelte, weil sie 6 Clubbetreiber vor Razzien warnten und dafür mit Essen, Trinken und Sex versorgt wurden, so der Vorwurf.
Nun stehen also schon 11 von insgesamt 17 Sittenpolizisten unter Verdacht. Kann die Zürcher Sittenpolizei so überhaupt noch funktionieren?
Da müssen wir uns halt einfach auf die Aussagen des Polizeisprechers verlassen. Der sagte, ja, die funktionieren weiter, die sind motiviert. Die 6 Oktoberfestgänger, die sind auch weiter im Dienst. Das sagt vielleicht auch etwas darüber aus, wie ernst, wie schwer man dieses Vergehen bei der Polizei bewertet.
Das heißt, richtig ernst nimmt man diesen Fall nicht, kann man das so sagen?
Ja, also zumindest gegen außen wird doch sehr stark verwedelt, verharmlost, gebremst, eben nicht ernst genommen. Diesen Eindruck bekommt man. Das war schon letzte Woche so, als diese Milieu-Affäre bekannt wurde. Die Polizei sprach dann von Einzelfällen und dass sie ja schließlich den Fall selbst aufgedeckt habe, das sei ein Beleg dafür, dass die interne Kontrolle funktioniere. Dazu passt auch, als letzte Woche dann 2 Polizisten aus der Untersuchungshaft entlassen wurden, feierte die Polizei das als Beleg für ihre Unschuld. Und das ist nachweislich, zumindest vorläufig, falsch. Die Staatsanwaltschaft hat auf Anfrage bestätigt, dass sie auch gegen diese 2 weiter ermittle. Man habe sie nur freigelassen, weil keine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr bestehe. Polizeikommandant Daniel Blumer, der lässt heute nur ausrichten, es gebe nichts Neues, Gravierendes zu berichten. Also 50 Franken darf ein Polizist als Geschenk annehmen. Die Oktoberfesteinladung war 70 Franken wert, eine Bagatelle. So wird das dargestellt. Aber die internen Strukturen, die werden ja jetzt untersucht und da wird man dann wohl nicht darum herumkommen, auch die Kultur zu hinterfragen, die bei der Sittenpolizei gelebt wird. Weil als Außenstehender geht man ja davon aus, dass in diesem sensiblen Bereich eine Nulltoleranz für Geschenke gelten müsste. Und vor allem fragt man sich jetzt auch, war es das jetzt oder war es nur die Spitze eines Eisbergs? Kommt da noch mehr?
Affaire à suivre also. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Inlandredaktor Roland Wermelinger. Sardinien kann kurz aufatmen, der Regen hat aufgehört. Doch die Sturmschäden sind enorm und immer deutlicher wird, dass diese Schäden und Toten nicht alle hätten sein müssen. Wenn sich die Behörden an die Gesetze gehalten hätten. Das ist aber nicht das einzige Problem. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Kaum war das Heftigste vorbei, erhoben die Behörden von Sardinien schwere Vorwürfe gegen den Zivilschutz in Rom. Dieser habe versagt, weil er den Unwetteralarm zu spät verschickt habe. Sardinien habe keine Zeit gehabt, sich auf den Zyklon Kleopatra vorzubereiten. Das gehört zum üblichen Theater in Italien. Immer nach einem Unwetter, einem Erdbeben, werden Schuldige gesucht. Und die findet man nie bei sich, sprich im vorliegenden Fall auf Sardinien. Dabei haben sich die Sarden, Bewohner, Verwaltung und Regierung einiges selbst vorzuwerfen, sagt Giacomo Mamelli, angesehener Journalist auf Sardinien in einer TV-Sendung gestern Abend.
Si è costruito lungo i canali, canali che non sono mai stati bonificati, che non sono mai stati ripuliti.
In Olbia, wo es viele Tote gab, haben die Leute entlang eines seit vielen Jahren ausgetrockneten Flusses ihre Häuser gebaut. Man wusste immer, dass dort bei sehr schweren Regenfällen Wasser kommt. Aber da das schon lange nicht mehr passiert ist, hat man es vergessen. Die Häuser lagen nicht nur zu nah am Flussbett, sie waren gar so nah, dass sie bei Hochwasser die seitliche Flussbegrenzung bilden. Da muss man sich doch nicht wundern, wenn Menschen sterben. Ich wundere mich, dass die Bauverwaltung diese illegale Bauerei überhaupt toleriert. toleriert hat. Wir Italiener wollen keine Regeln befolgen, plären dann aber, wenn was passiert. Es ist, als wären wir allergisch gegen jede Vorschrift. Die Zeitungen heute sind voll mit solch selbstkritischen Worten und Aufrufen. Aber so wie die Schuldzuweisungen zum Drehbuch nach Unglücken gehören, so gehören auch diese Aufrufe dazu. Und es ändert sich nichts. Die Hydrologische Gesellschaft Italiens erinnert heute einmal mehr an einen ihrer Dutzenden von Berichten. 70% aller Gemeinden in Italien stehen auf hydrologisch schwierigem Terrain. Exakt 3.342 Projekte, Uferverbauungen, Instandsetzung von Entwässerungsgräben, wären nötig, um das Land vor Unwetterschäden halbwegs zu bewahren. Dazu wären ein paar Dutzend Milliarden Euro nötig. Da aber jährlich nur 30 Millionen investiert werden und diese häufig schlecht, bleibt Italien anfällig. Die jährlichen Unwetterschäden allein in der Landwirtschaft belaufen sich auf 1 Milliarde Euro. Es wäre also lohnend, das Land würde in diese Infrastrukturprojekte investieren. Aber es passiert praktisch nichts. Im Gegenteil, wer illegal baut, kann damit rechnen, dass er früher oder später sein Haus legalisieren kann, gegen einen kleinen Obolus in die leere Staatskasse.
Und vor 13 Uhr noch das da. Nichts lässt sich die EU mehr kosten als die Landwirtschaft. Sie frisst über 40% des EU-Budgets oder etwa 60 Milliarden Euro jedes Jahr. Kein Wunder, tut sich Brüssel schwer damit, die Regeln neu zu schreiben, wie dieser gewaltige Kuchen verteilt werden soll. Doch genau das ist jetzt gelungen nach 4 Jahren Arbeit. Heute sagt das EU-Parlament nämlich Ja zur neuen Landwirtschaftspolitik, obwohl fast niemand damit glücklich ist. Urs Bruderer hat die Debatte im EU-Parlament verfolgt.
Der Bauernaktivist José Bové ist Mitglied der grünen Fraktion im EU-Parlament. Er lässt kein gutes Haar an dieser Reform. Sie belässt die Ungerechtigkeiten zwischen den Bauern. Sie macht die Landwirtschaft nicht grüner. Sie sabotiert die Entwicklung des ländlichen Raumes. Sie verstärkt die Konkurrenz zwischen den Bauern und sie schwächt ihre Verhandlungsmacht gegenüber den Großverteilern. Ungerecht sei die Reform unter anderem deshalb, weil die Direktzahlungen für Bauern nach wie vor von Land zu Land enorm schwanken und weil sie nach wie vor hauptsächlich an die Fläche gebunden sind. Das heißt, ein großer Gemüsebauer, der auf seinem Land Rekordernten einfährt, erhält enorm viel mehr Geld aus Brüssel als ein Bergbauer, der auf wenigen Hektaren mühsam Gras für seine Kühe mäht. Dass die Landwirtschaftspolitik in Europa mit dieser Reform gerecht würde, behauptet auch einer der Hauptverantwortlichen nicht, EU-Landwirtschaftskommissar Djolos. Aber
les paiements directs seront rééquilibrés et rendra la politique agricole commune plus juste.
Die Direktzahlungen werden neu austariert und die Landwirtschaftspolitik der EU wird dadurch gerechter. Djolos wäre gern noch weitergegangen und hätte die Direktzahlung zum Beispiel ab einer gewissen Höhe deckeln wollen. Doch er kam mit dem Vorschlag nicht durch. Der Landwirtschaftskommissar behauptet auch nicht, dass die europäische Landwirtschaft jetzt grün werde. Aber grüner, das schon. Dem deutschen CSU-Abgeordneten Dess gar schon zu grün. Ihn stört, dass Bauern neu auf 5% der Fläche den Ackerbau einschränken und stattdessen dort zum Beispiel ökologisch wertvolle Hecken stehen lassen sollen.
Besonders halte ich es nach wie vor für unverantwortlich, dass bei Ackerland auf sogenannten Vorrangflächen die Produktion reduziert werden muss. Ackerland ist ein wertvolles und knappes Gut.
Es tun mir die Worte vom Kollegen Dess wirklich weh. Die Vorrangflächen, von denen wir wirklich wissen, dass 10% in Wirklichkeit notwendig wären, um der Ökologie und vor allem der Artenvielfalt in Europa Rechnung zu tragen. Und ich ersuche Sie wirklich, jetzt in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten, die einen großen Spielraum erhalten haben, darauf zu achten, dass auf diese nun verringenden Vorrangflächen nicht auch noch Pestizide eingesetzt werden dürfen.
So die österreichische Sozialdemokratin Kadenbach. Die ökologischen Vorrangflächen sind eins von 1000 Beispielen, wie diese große Reform zustande kam. Die Kommission hat vor Jahren eine ehrgeizige Vorgabe gemacht. Parlament und Mitgliedstaaten haben sie abgeschliffen und insbesondere dafür gesorgt, dass die Staaten Spielraum haben bei der Verteilung der Gelder aus Brüssel. Und so wurde die Reform eine Übung im Komparativ. Nicht gerecht, aber gerechter. Nicht ökologisch, aber ökologischer.
Wir haben die Veränderungen für die Landwirte verträglich gehalten. Aber die Frage, wohin soll sich die europäische Landwirtschaft entwickeln, haben wir nicht beantwortet.
So der deutsche christlich-konservative Abgeordnete Jahr. Herausgekommen ist also ein großer Kompromiss, dem sogar der kritische José Bové etwas abgewinnen kann.
Nous avons permis un démarrage d'une nouvelle politique agricole, au moins dans son esprit, et je veux saluer.
Im Geiste wenigstens fange mit dieser Reform eine neue Landwirtschaftspolitik an, und er sei auf dieser Grundlage bereit, die Arbeit an der nächsten Reform für die Jahre ab 2020 anzupacken.
13 Uhr. Er spielt intuitiv, ist ein großer Kämpfer und knallhart, wenn Gegner Fehler machen. Der Schachgroßmeister Magnus Carlsen. An der WM in Indien drückt der momentan Titelverteidiger Anand an die Wand. Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hubacher.
Der Bundesrat will den Kündigungsschutz von Whistleblowern nicht ausbauen. Konkretisiert werden soll aber das Vorgehen, wenn ein Mitarbeiter Missstände bei seinem Arbeitgeber aufdecken will. Die Schweizer sind im letzten Jahr wegen steigender Börsenkurse und Immobilienpreise erneut reicher geworden. Nun besitzen die privaten Haushalte zusammengezählt über 3.000 Milliarden Franken. In München ist der Kabarettist Dieter Hildebrand, 86-jährig, gestorben. Hildebrand machte sich als Mitbegründer der Münchner Lach- und Schießgesellschaft einen Namen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.